온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Onda Info aus Costa Rica. Mein Name ist Torgo Löding. Wir senden aus dem Studio von Voces Nuestras und ich begrüße ganz herzlich zwei Studiogäste. Das sind Hauke Rolf, ein Forscher aus Deutschland, und Dr. Anne Stickel aus Costa Rica. Anne, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, klar. Ja, ich heiße Anne, Anne Stickel, wie du schon gesagt hast. Ich bin zurzeit für den Evangelischen Entwicklungsdienst hier als Fachkraft und arbeite in einem ökumenischen Forschungsinstitut, dem Departamento Ecumenico de Investigaciones.
Über deine Arbeit werden wir im Verlauf der Sendung sprechen. Mhm. Hauke, magst du dich auch vorstellen?
Ja, mein Name ist Hauke Jan Rolf, bin Mitglied des Graduiertenkollegs Transnationale Soziale Unterstützung der Universität Mainz und bin jetzt hier in Costa Rica, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Über nicaraguanische Migranten in der Stadtregion.
Das ist eines der weiteren Themen der Sendung heute. Dazu kommt das Maßnahmenpaket, das soziale Bewegungen vorschlagen, um die Krise zu überwinden, und eine Reportage zum Goldminenprojekt Las Crositas. Damit beginnen wir auch gleich. Seit mehr als 17 Jahren wehren sich Anwohner und Naturschützer gegen das Goldminentagebauprojekt Las Crositas im Norden Costa Ricas. Sie fürchten fatale Folgen für Umwelt und den Frieden in der Region. Die Mine bedroht auch den Rio San Juan, den mächtigen Grenzfluss mit Nicaragua. Wir waren vor Ort.
Die Kettensägen und schweren Baumaschinen stehen still. Für den Moment haben die Gegner des Goldminentagebauprojektes Las Crositas im Norden Costa Ricas juristisch eine Atempause erstritten. Doch schon bald wird das oberste Verfassungsgericht sein endgültiges Urteil sprechen. Für den 11. September haben die obersten Richter einen Besuch in der entlegenen Region angekündigt. Sie wollen sich persönlich ein Bild machen. Eine der vielen Kritikerinnen der Goldmine ist Rosa Gomez, die mit ihrem Mann und drei Kindern auf einem Bauernhof in der Nähe von Las Crositas lebt. Sie nennt ihre Gründe.
Ich wehre mich gegen die Goldmine, denn sie bedeutet Zerstörung und Verschmutzung. Sie gefährdet den Frieden hier und die gesunde Umwelt, in der wir leben. Sie haben ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber nur wenige. Zum Beispiel versuchen sie, die Schulkinder zu indoktrinieren, damit sie denken, dass die Mine etwas Gutes ist. Das stimmt aber nicht. Es gibt nichts Gutes dabei.
Bereits vor 17 Jahren installierte der transnationale Minenkonzern Wanessa Ventures mit Sitz in Kanada ein erstes Minencamp. Heute firmiert das Unternehmen unter dem Namen Infinity Gold Limited und verfügt über erstklassige Kontakte in Politik und Wirtschaft. Präsident Oscar Arias erklärte, das Vorhaben habe nationalen Belang. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass im März herauskam, dass die Ehefrau des damaligen Umweltministers Roberto Dobles eine Geschäftsbeziehung zu dem Minenunternehmen unterhielt. Dobles trat zurück, ein Bauernopfer, sagen viele. Andres Soto ist Sprecher des Minenunternehmens in Costa Rica. Er verstehe die ganze Aufregung nicht, sagt er. Die Befürchtungen der Naturschützer seien übertrieben. Am Eingangstor des Minencamps in Las Crositas prangt dann auch ein Schild, welches das Selbstverständnis des Projektes illustriere. Ökomine steht da in großen Lettern geschrieben. Soto scheut sich nicht vor dem Begriff, denn die Mine arbeite mit moderner Technologie des 21. Jahrhunderts. Durch Aufforstung an anderer Stelle sei die Klimabilanz positiv und seltene Arten wie der gelbe Papagei würden dadurch überhaupt erst wieder Lebensraum erhalten. Edgardo Araya, Anwalt und stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes UNOVIDA, weist diese Darstellung zurück.
In nur 3 Kilometer Entfernung befindet sich der Rio San Juan. Der Grenzfluss mit Nicaragua ist das wichtigste Flussbecken in ganz Zentralamerika. Die Betreiber können behaupten, die Anlage sei noch sehr sicher. Was wäre geschehen, wenn sich das schwere Erdbeben vom Januar in dieser Gegend ereignet und die Mine schon gearbeitet hätte?
Außerdem komme bereits Säure bei dem Vorgang der sauren Trocknung des Bodens mit dem Grundwasser in Berührung, fügt der Anwalt hinzu. Rund 1 Tonne Erde und Gestein müssten aufgewühlt und bewegt werden, um nur 1 Gramm Gold zu fördern. In ganz Zentralamerika gäbe es keinen Ort, wo eine Goldmine eine andere Konsequenz gehabt hätte als Umweltzerstörung, Vergiftung des Wassers, Krankheit und mehr Armut für die Anwohner. Auch in Las Crositas sind soziale Folgen des Projektes spürbar. Guillermo Herrera ist Viehbauer und betreibt eine kleine Sägerei. Er berichtet vom Wandel der nachbarschaftlichen Beziehungen.
Wir hatten Gemeindesäle, öffentliche Telefone und auch die Polizei lebte in Frieden mit uns. Alle waren wir Freunde, aber heute ist das nicht mehr so. Der Wandel begann, als die Minengesellschaft kam. Nach dem Motto Teile und Herrsche versprach sie Fantasien, die sie nie eingehalten haben. Wir sind gewohnt, für alles selbst zu kämpfen. Zum Beispiel die Elektrifizierung, die wir örtlichen Abgeordneten zu verdanken haben und nicht der Minengesellschaft. Das können wir anhand von Quittungen und Belegen beweisen.
Befürworter und Gegner der Mine stehen sich heute unversöhnlich gegenüber, die Gemeindeseele verkommen. Auf Arbeitsplätze oder Wohlstand warten auch die Befürworter bis heute vergeblich. Und der Fortschritt? Kleinbauer Danilo Solis erklärt seine Idee.
Abgesehen von Landwirtschaft und Viehzucht setzen wir auf gemeindebasierten ländlichen Tourismus. Dieses Projekt ist umweltschonend und ein Werkzeug für sinnvolle Entwicklung. Davon können immer mehr Kleinbauern der Region profitieren.
Politische Konsequenzen für die Regierungspartei PLN erwartet Anwalt Edgardo Araya, denn eine Mehrheit der Costa Ricaner lehne den Goldminentagebau ab. Er hofft, die Inbetriebnahme der Mine bis zu den Wahlen im Februar verzögern zu können, denn danach werde es im Nationalparlament mehr Abgeordnete mit Umweltbewusstsein geben, so seine Hoffnung.
Diese Maßnahme ist absolut unpopulär. Die Universität von Costa Rica hat eine Studie veröffentlicht, wo 80% der befragten Costa Ricaner gegen die Mine sind. Die sind dagegen, denn sie wissen, dass hinter dem Projekt ein mächtiger Konzern steckt. Diesen behandelt die Regierung bevorzugt, ohne den Umweltschutz zu respektieren.
Wir sind im Onda-Info-Spezial aus Costa Rica. Hier im Studio begrüße ich Anne Stickel, die beim DEI arbeitet und mit einem ganz besonderen Thema Kunst macht. Anne, erklär doch mal, was arbeitest du da?
Also ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, den ich ja für den wichtigsten halte, das sind die Murales, die Wandbilder. Mit denen arbeiten wir nicht direkt im DEI, aber mit der Population, also mit der Bevölkerung, die zum DEI kommt. Das sind Leute aus marginalisierten Bevölkerungsgruppen aus ganz Lateinamerika. Und vor Ort, also vor deren Orten, an deren Orten in verschiedenen Ländern von Lateinamerika, arbeiten wir Wandbilder aus zu Motiven, die aus den Träumen und Visionen entstehen, die diese Leute in ihrem Alltag und in ihren Projekten haben.
Wie bist du zu dieser Art von Arbeit gekommen?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch jeden Tag. Vor allem, wenn mir diese Arbeit so gut gefällt und weil sie mir so gut gefällt. Ich habe immer schon gemalt und aufgrund persönlichen Dingen in meinem Leben wurde das Malen zum Ausdruck von inneren Zwiespälten und von dem, was ich gerne sein wollte und was ich mich nicht getraut habe zu sein. Und das habe ich in Form von Aquarell oft gemacht, auch hier und in meinem Büro hängen gehabt. Und da kamen Seminarteilnehmer vorbei und haben gesagt, oh, das Bild ist ja toll, können wir uns das nicht kopieren? Und da gab es ein paar Kopierer, klar, nehmt euch das mit. Und dann haben die Leute sich das mitgenommen und sind nach Salvador gefahren, wo sie herkamen. Und dann haben sie in Salvador dieses Bild den Leuten aus ihrem Zentrum gezeigt, das auch ein ökumenisches Zentrum ist. Und die haben gesagt, oh, das finden wir gut, das wollen wir gerne in groß. Und dann haben die mich gefragt, ob ich das in groß machen kann. Und dann habe ich gesagt, nein, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann haben die gesagt, ach was, komm einfach her, wir kriegen das schon hin. Und das war eine Gruppe von Kriegsüberlebenden, vor allem Frauen, denen gegenüber unser eines nie Nein sagen kann, aufgrund der Ausbildung, aufgrund des Unterstützens, aufgrund der Not, die auch da ist und wo man sagen kann, okay, geh ich hin. Und dann haben die gesagt, mal uns das. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Aus der Erfahrung raus, dass ich nur malen kann, was in mir ist, aber nicht, was in jemand anderem ist. Und so haben wir uns in einer Woche zusammen an diese Wand gemacht. Immer von Fragen von mir, so, wie wollt ihr das und das denn sehen? Und dann haben die gesagt, ja, so und so. Und dann habe ich gesagt, zeigt mir das doch mal. Und dann haben wir das ganz vorsichtig vorgemalt. Und so ist das erste Wandbild entstanden. Das ist ungefähr 2x2 Meter groß. Und das fanden die Leute toll und damit ging das weiter.
Wichtiges Ding, also ein wichtiger Teil des Konzeptes ist die Dynamik, die entsteht in der Gruppe mit den Leuten, mit denen du arbeitest. Du hast also auch mit Maras, mit Leuten aus Jugendbanden gearbeitet. Kannst du das nochmal erzählen? Wie ist das vor sich gegangen?
Ja, das war super. Das war richtig toll. Das sind halt die Jugendlichen, die so voller Energie sind und Breakdance machen und die Straßen vollschmieren, weil sie in den Schulen keinen Platz kriegen, sondern nur unterdrückt werden und bei ihren Eltern eben auch. Und ein Projekt, auch in Salvador, hat gesagt, wir möchten gerne ein Wandbild zusammen mit denen machen, mit drei verschiedenen Jugendbanden. Und dann haben wir an drei verschiedenen Orten getrennt mit denen sprechen müssen und haben gesagt, was möchtet ihr denn sehen? Und dann haben die gesagt, erstmal die anderen nicht, aber uns schon. Und haben davon gesprochen, dass sie ihre Sozialarbeiterin dann nackt sehen wollen und die tollen Drogen an der Ecke und die Kneipen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, das ja ganz nett aussieht, aber ob sie das denn wirklich wollten. Und dann haben sie gesagt, nee, eigentlich finden die das ja doof, dass der tolle Baum in dem Barrio, also in dem Stadtviertel von den anderen steht. Und dann haben wir gesagt, das ist ja gut, machen wir da einen Baum in die Mitte. Und das sagten nicht nur eine Gruppe, sondern sagten zwei. Und dann konnten wir, als wir angefangen haben mit diesem Bild, das war ungefähr 10 Meter groß auf einer offenen Straße, also 10 Meter breit und 3 hoch oder 4, dann haben wir mit dem Baum angefangen und so nach und nach, als der Baum da war, haben die Kinder vergessen, dass sie eigentlich ihre Sozialarbeiterin darauf malen wollten und haben gesagt, ja, aber auf dem Baum kann ja jemand sitzen, der Geige spielt. Das sagte dann so ein super tätowierter Typ. Und das fanden wir richtig toll, weil der hinterher erzählte, dass er zu Hause 9 auf den Deckel kriegt und seine Eltern sagen, er kann nichts. Und er hat richtig tolle Sachen da gemacht. Und einer von denen, der vorher Tätowierungen gemacht hat, also für die Malers, ne? Nach dem Bild wurde von einer ökumenischen Organisation angeheuert, um Murales mit Jugendlichen woanders weiterzumachen.
Das heißt, in dem Leben der jungen Leute hat sich etwas verändert durch das Malen einer positiven Vision? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also bei dem einen auf jeden Fall. Für den war das eine Ausstiegshilfe. Mhm. Bei den anderen kann ich das in diesem Projekt nicht sagen, aber von anderen Projekten kann ich das sagen, dass sich da was verändert hat. Durch Briefkontakt, durch, wie die Leute sagen, Mensch, seitdem ziehe ich mir immer fröhlichere Sachen an oder seitdem findet mein Vater mich nicht mehr so blöd oder achtet mich meine Mutter oder so.
Mhm. Ein spannendes Thema. Wer mehr darüber wissen möchte, wie kann er mehr erfahren?
Er kann auf die Homepage des DEI gehen, des Departamento Ecumenico de Investigaciones. Das ist www.dei-org.cr oder -cr.org, das weiß ich nicht mehr so genau, oder guckt oder schreibt mir an meine E-Mail Anne Stickel mit einem Punkt zwischen Vorname und Nachname und hinterher gmx.de.
Herzlichen Dank, Anne, für das Gespräch. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Und zwar hat der Vorwahlkampf begonnen in Costa Rica. Im Februar werden ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt. Das Parlament ebenso. Soziale Organisationen wollen diese Chance nutzen, um ihre Vorschläge bekannt zu machen. 10 Maßnahmen sollen der Wirtschaftskrise in Costa Rica die Schärfe nehmen und dazu noch sozial ausgewogen sein. Sie beinhalten die Forderung nach Wiedererlangung der sozialproduktiven Funktion der Finanzsysteme, eine Kampagne für den Konsum lokaler Güter und gut bezahlte, abgesicherte Arbeitsplätze. Die Wirtschaft soll aber nicht nur durch Förderung der Nachfrageseite angekurbelt werden, der Plan sieht auch die Stimulation der Angebotsseite durch Kredite für Unternehmen vor. Grundlage des Konzeptes sei indes ein sozialer Dialog. Das Maßnahmenpaket sehen die Initiatoren als Alternative zum Schildplan der Regierung. Der sozialdemokratische Präsident Oscar Arias beschränkt sich darin auf den Abbau von Kündigungsschutz und andere arbeitnehmerfeindliche Maßnahmen. Das Alternativpaket wird vorgeschlagen von einem breiten Bündnis aus Gewerkschaften, Kleinbauern, der lutheranischen Kirche, Frauenorganisationen, Umweltschutzgruppen, Kooperativen und Kleinunternehmen. Victor Hugo Morales vertritt die Kooperativen im Vorbereitungskreis der 10 Maßnahmen. Er erklärt das Konzept.
Wir suchen eine umfassende Einigung auf nationaler Ebene, damit wir der Krise gemeinsam mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren besser begegnen können. Dafür schlagen wir 10 Maßnahmen vor. Die monetäre Politik der Zentralbank soll die Produktivität stimulieren, insbesondere die nationale Industrie mit Blick auf den Binnenmarkt und den Export. Dadurch würden dann Arbeitsplätze geschaffen und nicht abgebaut. Außerdem würden mitten in der Krise neue Unternehmen gegründet. Das hilft den Arbeitgebern, aber schafft auch neue Arbeitsplätze.
Vertreter der Gruppen, welche die 10 Maßnahmen unterstützen, treffen sich mehrmals im Monat, um ihren Vorschlag voranzubringen. Nun soll dieser vor allem auf lokaler Ebene bekannt gemacht werden, um eine Basisbewegung dafür zu schaffen. Zuvor hatten sie den Vorschlag, auf einer Großveranstaltung am 25. April in einem Luxushotel mit Arbeitgebervertretern und Politikern diskutiert, ihm sogar den Präsidenten vorgestellt. Dieser lobte die Bemühung, hatte für den Vorschlag aber nicht mehr übrig als warme Worte. Das Treffen mit Arbeitgebern und Regierung traf bei vielen Aktiven der sozialen Bewegung auf Unverständnis. Ein Teil lehnt die 10 Maßnahmen auch rundum ab. Manuel Sandoval ist Mitglied im Vorstand der Lehrergewerkschaft APSE. Er nennt seine Gründe.
Aus unserer Sicht ist diese Politik total falsch. Denn die Arbeitgeber sind nicht nur mit dem Schildplan der Regierung einverstanden. Sie suchen nichts anderes als eine Möglichkeit, der Arbeiterklasse die Lasten der Krise aufzubürden. Diese Politik der Klassenzusammenarbeit entlarvte sich, als sie am 25. April auf ein Treffen mit den Arbeitgebern setzten und nicht auf Massenmobilisierung.
Die Lehrergewerkschaft APSE setzt auf Mobilisierung gegen Regierung und Kapital. Ihr Bündnispartner sind der kleine linke Gewerkschaftsverband CGT, der Aster der Universität von Costa Rica sowie Basisgruppen aus Fischerdörfern und anderen Gemeinden, die sich gegen Megaprojekte wehren. Aber auch unter den Gruppen, welche die 10 Maßnahmen unterstützen, befinden sich solche mit kämpferischer Tradition. Zum Beispiel radikale Kleinbauernorganisationen, Rückgrat der kostarikanischen Linken. Diese hoffen, dass Kleinbauern von den Maßnahmen profitieren könnten. Noch einmal Victor Hugo Morales.
Einige Maßnahmen konzentrieren sich auf die Unterstützung der nationalen Produktion und der Ernährungssicherheit. Dabei setzen wir auf die Fähigkeiten der nationalen Kleinbauern, die organisiert sind in Kooperativen und Verbänden der sozialen Ökonomie.
Die Kritiker der 10 Maßnahmen lehnen nicht jeden Punkt ab. Grundsätzlich sei der Vorschlag aber schwammig und nicht kohärent. Auch fehlen zentrale Forderungen wie die nach Anerkennung der gewerkschaftlichen Freiheit in Costa Rica. Manuel Sandoval von der Lehrergewerkschaft findet das vorgeschlagene öffentliche Investitionsprogramm richtig. Dennoch kritisiert er.
Auf dem Papier sieht das gut aus. Aber es fehlt jeglicher Einsatz dafür, dass die Gelder auch wirklich den kleinen Produzenten zugutekommen. Gerade wurde ein Skandal bekannt, in dem sich Großunternehmer in Programme zum Schuldenerlass für Kleinbauern geschmuggelt haben. Hinter den Phrasen der 10 Maßnahmen steht nichts Konkretes, was den Kleinproduzenten zum Vorteil gereicht.
Die Befürworter sehen in ihrem Maßnahmenpaket indes einen Hebel, um die soziale Bewegung im Land wieder aufzubauen. Die liegt da nieder seit der Niederlage beim Kafta-Referendum vor 2 Jahren. Sie hoffen, dass eine Mitte-Links-Koalition im Februar 2010 die Regierung übernimmt und sich dann positiv auf ihren Vorschlag bezieht. Heute ist sich die wieder erstarkende soziale Bewegung uneins. In Zukunft könnten sie aber wieder gemeinsam marschieren, denkt Victor Hugo Morales.
Man muss unterscheiden zwischen dem verständlichen Protestwunsch und der Fähigkeiten, konstruktive Vorschläge zu unterbreiten. Aber ich glaube, irgendwann in der Zukunft werden wir uns wieder treffen und gemeinsam agieren.
Wir sind wieder beim Onda-Info-Spezial aus Costa Rica. Ich begrüße meinen zweiten Studiogast, den Hauke Rolf aus Deutschland. Hauke, du forschst zum Thema Migrantinnen in Costa Rica. Was genau machst du da?
Ja, es geht mir vor allen Dingen um die sozialen Netzwerke der nicaraguanischen Migranten in der Stadtregion Costa Ricas. Also hier in San José, aber auch in Heredia, Alajuela, den anderen Städten. Wie sie sich organisieren, auf informelle Weise, weil, da sie gerade durch Diskriminierungserfahrungen sozial exkludiert sind aus der Gesellschaft, im überwiegenden Teil.
Erzähl das mal, was heißt, sie sind diskriminiert? Wie ist die Situation in Costa Rica?
Also es wird davon gesprochen, dass sie sich seit der Arias-Regierung gebessert hat, die Situation der Xenophobie, die vor allen Dingen seit den 90er Jahren extrem zugenommen hat, aufgrund der Armuts und auch der Arbeitsmigration. Aber immer noch ist das Problem extrem vorhanden.
Es gibt eine lange Geschichte, ne, von Nicaraguanerinnen, die in Costa Rica arbeiten. Die beiden Völker sind total verbunden. Wie kommt es denn zu diesem Rassismus?
Ja, wie du schon meintest, es hat eine lange Tradition, die Migration nach Costa Rica. Die Nordregion Guanacaste war früher auch Teil Nicaraguas und es gibt transnationale, grenzüberschreitende Familienverbindungen. Die Migration nach Costa Rica sonst seit den 70er Jahren hat sie extrem zugenommen. Einerseits aufgrund der politischen Situation in Nicaragua. Zuvor waren es überwiegend intellektuelle Flüchtlinge, Somoza, Zeit, die ins Land kamen, später dann Flüchtlinge der alten Eliten, die in Opposition zu den Sandinisten standen. Hinzu kommen auch noch ökologische Katastrophen wie der Hurricane Mitch oder das Erdbeben, das überwiegend Managua zerstört hatte.
Welche Rolle spielen die Nicaraguanerinnen heute in Costa Rica?
Sie sind vor allen Dingen in die unteren Arbeitssegmente eingebunden. Also der Arbeitsanteil der Nicaraguaner in Costa Rica ist extrem hoch. Der Frauen noch wesentlich höher als jener der kostarikanischen Frauen. Sie sind aber eben ausschließlich in die unteren Arbeitssegmente eingebunden und tragen einerseits viel zur Entwicklung des Landes bei, zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Costa Ricas. Haben andererseits aber auch keine Möglichkeiten aufzusteigen innerhalb der Gesellschaft. Also auch gerade die zweite Generation ist vom Bildungssystem weitgehend ausgeschlossen.
Welche Rechte haben diese nicaraguanischen Gastarbeiterinnen, Arbeitsmigrantinnen, wie magst du das bezeichnen?
Die Gastarbeiter, wenn man das so übertragen könnte, es gibt binationale Programme zwischen Nicaragua und Costa Rica für temporäre, saisonale Arbeiter, vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Die haben gewisse Rechte, dürfen sich aber auch nicht gewerkschaftlich organisieren oder politische beteiligen. Viele sind auch nationalisiert mittlerweile, auch über Heirat genießen sie im Grunde jetzt die gleichen Rechte wie die Costa Ricaner auch. Andere haben nur die Cedula de Residencia, dürfen hier an meinem Aufenthaltsrecht demnach, dürfen sich aber nicht an Wahlen beteiligen. Dürfen sich auch nicht politisch oder gewerkschaftlich betätigen.
Was sind für dich die größten Probleme der Nicaraguanerinnen in Costa Rica?
Na, das letzte Segment sind halt auch die illegalen oder irregulären Migranten, die ins Land kommen, die gar keine Rechte genießen, die weder Arbeitsschutzrechte beanspruchen können, noch an Wohnungsbauprogrammen davon profitieren können. Und die überwiegend ausgenommen werden und auch keinerlei Möglichkeit haben, auf ihre Menschenrechte zurückzugreifen.
Was ist die These, mit der du jetzt in deine Forschung gehst, die nächsten Wochen in Costa Rica? Was möchtest du herausfinden?
Ich möchte vor allen Dingen herausfinden, welche Begegnungsorte im städtischen Raum den Migrantennetzwerken nutzen, um ihre soziale Unterstützung informell zu organisieren. Also um der Situation der sozialen Exklusion zu begegnen, indem sie sich gegenseitig Möglichkeiten der Unterstützung schaffen, auf Basis der reziproken Solidarität, dass sie zum Beispiel sich Arbeitsmöglichkeiten gegenseitig Informationen darüber verteilen, dass sie sich Wohnungsmöglichkeiten organisieren.
Und geht das einfach? Kommst du gut voran oder gibt es Hindernisse bei deiner Forschung?
Es ist schon sehr schwierig, Vertrauen zu schaffen im Feld. Also über die Organisationen, verschiedene NGOs, die tätig sind in dem Feld, ergibt sich durchaus die Möglichkeit, auch Interviewpartner zu finden. Aber selber jetzt mit meiner europäischen Grundbeschaffenheit, es ist schwierig, im Feld Interviewpartner zu finden, aufgrund der Diskriminierungssituation im Land ist das Misstrauen halt sehr hoch.
Ja, klar. Du, Anne, arbeitest auch mit Migrantinnen?
Haben wir schon gemacht, ja.
Wie ist deine Erfahrung?
Nicht hier in Costa Rica, sondern wir haben in Kolumbien mit Desplazados gearbeitet, also mit Landvertriebenen. Das Vertrauen ist nicht der Mittelpunkt der Angelegenheit für uns, sondern ich erzähle selber, ich sage, wer ich bin, wie das ist, wenn ich etwas sehne, wo ich etwas habe lassen müssen und wie ich damit umgegangen bin und was mir das Malen bedeutet. Und darüber kommen wir über thematisch ins Gespräch und die Frauen sagen, Mensch, ja, meine Kuh ist auch da auf meinem Land geblieben und ich weiß nicht, was mein Nachbar mit der gemacht hat und ich habe die wirklich gern gemocht, weil die gewachsen ist wie ich und ich an ihrer Seite. Und dann haben wir was zum Teilen. Und irgendwann kann man dann auch fragen, sag mal, und wo bist du eigentlich weggelaufen? Aber die Ebene, die Einstiegsebene ist eine andere. Und ich bin auf keinem Feld. Ich bewege mich in einem Raum, den wir gemeinsam schaffen, der wechselseitigen Anerkennung. Ich denke, das hilft bei uns sehr. Mhm.
Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Hauke. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Das war das zweite Costa Rica Onda Info Spezial, hier produziert bei Voces Nuestras. Mein Name ist Torge Löding. Ich bedanke mich bei Hauke Rolf und Anne Stickel, an Leo Leon, an den Reglern auch einen ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch auf eines hinweisen. Onda Info nimmt auch teil am Herbstradio. Der erste Termin des Herbstradios ist bereits am 19. September. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, guckt nach auf der Website von Onda unter www.npla.de. Ich wiederhole, www.npla.de. NPLA ist der Nachrichtenpool Lateinamerika. Oder hört euch diesen Jingle an.
Herbstradio auf 99,1. Wir sind Menschen, aber nicht alle. Herbstradio.
Jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung angekommen. Mein Name ist Torge Löding. Ich bedanke mich bei euch allen und bis zum nächsten Mal.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de